und was Annette House Insassin Kate Gompert und ihre Depressionen anbelangt. Manche Psychiatriepatienten sowie ein gewisser Prozentsatz von Menschen, die für ihr Wohlbefinden dermaßen chemikalienabhängig geworden sind, dass sie ein bis weit in die Kernbereiche der Seele hinabreichendes Verlusttrauma erfahren, wenn sie auf die Chemikalien verzichten müssen. Manche Leute also wissen aus eigener Erfahrung, dass es mehr als nur eine Sorte der sogenannten Depression gibt. Eine Sorte ist schwach ausgeprägt und wird manchmal Anhedonie.
Anmerkung 280. Anhedonie wurde anscheinend von einem Kontinentalfranzosen namens Ribot geprägt, der 1896 in La Psychologie des Sentiments schrieb, er bezeichne damit das psychische Äquivalent der Analgesie, also die neurologische Schmerzunterdrückung.
Oder einfach Melancholie genannt. Dabei handelt es sich um eine Art geistige Erstarrung, in der man die Fähigkeit zu freudvollem Erleben oder zur Bindung an Gegenstände verliert, die einem früher etwas bedeuteten. Der ehrgeizige Werfer steigt aus seiner Liga aus, hockt abends zu Hause und glotzt stumpfsinnig Kickboxpatronen. Der Gourmand wird dem Schmausen abholt. Der Deflorist stellt plötzlich fest, dass sein geliebtes Teil nur noch ein gefühllos an ihm rumbaumelnder Knorpel ist. Die treusorgende
Ehefrau und Mutter rührt der Gedanke an ihre Familie plötzlich genauso stark wie ein Lehrsatz des Euklid. Es ist eine Art emotionales Novokain, diese Form der Depression. Zwar nicht direkt schmerzhaft, in ihrer Kälte aber doch bestürzend und eben deprimierend. Kate Gompert hatte diese anhedone Phase immer als eine Art radikale Abstraktion erfahren, als eine Aushöhlung von Dingen, die früher affektiven Inhalt besessen hatten. Von Begriffen, mit denen Nicht-Deprimierte um sich schmeißen und diese ganz selbstverständlich für prall und saftig halten. Glück, Lebensfreude, Herzlichkeit, Liebe, blieb plötzlich nur das Skelett übrig. Sie wurden auf abstrakte Konzepte reduziert. Sie hatten quasi denotativen, aber keinen konnotativen Wert. Die Anhedonikerin kann von Glück, Sinn und so weiter noch sprechen, in den Begriffen aber nichts mehr spüren. Sie versteht sie nicht mehr, erhofft nichts mehr von ihnen und glaubt nicht mehr, dass sie mehr als bloß Konzepte sind. Alles wird zum Umriss des Eigentlichen. Gegenstände werden Schemata. Die Welt wird zur Karte der Welt. Eine Anhedonikerin kann navigieren, hat aber keine Position. Im Jargon der Bostoner AA kann sich die Anhedonikerin also nicht mehr identifizieren. Ergänzt sei eine Standardthese zu Dr. J.O. Incandenzas Suizid. Jüngere ETAler lasten seinen Entschluss, den Kopf in die Mikrowelle zu stecken, dieser Art der Anhedonie an. Grund dafür ist vielleicht, dass die Anhedonie oft mit den Krisen in Verbindung gebracht wird, in die extrem ergebnisorientierte Menschen geraten, die in einem gewissen Alter alles oder mehr als alles erreicht haben, was sie je erhofft hatten. Die "Das hat doch alles keinen Sinn"-Krise der Amerikaner mittleren Alters. In Wahrheit überhaupt nicht, was Incandenza umgebracht hat. In Wahrheit verrät die Annahme, er hätte alle seine Ziele erreicht und festgestellt, dass ihr Erreichen seinem Leben keinen Sinn und keine Freude gab, mehr über die Schüler an der ETA als über Orens und Hals Vater. Noch stärker unter dem Einfluss der delindmäßigen Karotte- und Stockphilosophien ihrer Heimattrainer als dem der paradoxeren Stitt, Incandenza, Lyle-Schule nutzen jüngere Sportler, die ihren ganzen Wert zwangsläufig an ihrer Stellung in einer Ordinalrangfolge messen, die Vorstellung, man könne seine Ziele erreichen, ohne das an den Gedärmen nagende Gefühl der Wertlosigkeit zu verlieren, als eine Art physisches Schreckgespenst, mit dessen Hilfe sie vor
sich selbst rechtfertigen können, auf dem Weg zum Morgentraining stehen zu bleiben und entlang der ETA-Pfade an den Blumen zu schnuppern. Die Vorstellung, dass der Erfolg nicht automatisch das Selbstwertgefühl steigert, ist für sie in diesem Alter noch eine Abstraktion. Vergleichbar der Vorstellung des eigenen Todes. Gaius ist sterblich. Und so weiter. Im tiefsten Innern ist die Wettkampfkarotte für sie noch der Gral. Wenn sie sich auf Anhedonie berufen, tun sie meistens nur so. Man darf nicht vergessen, dass sie in der Regel kleine Kinder sind. Ein typischer Wortwechsel von noch nicht 16-Jährigen im Badezimmer oder vor der Essensausgabe verläuft so. Hi, wie geht's? Bin diese Woche Nummer 8, so geht's. Alle beten noch die Karotte an. Eventuell mit Ausnahme des gequälten Lamanchu hängen sie noch der trügerischen Vorstellung an, ein 14-Jähriger habe auf Platz 2 des Kontinents exakt doppelt so viel Selbstwertgefühl wie auf Platz 4 des Kontinents. Ob trügerisch oder nicht, es lebt sich besser so. Wenn auch nur auf Zeit. Es könnte durchaus sein, dass die niedriger platzierten Kinder an der ETA proportional glücklicher sind als die höher platzierten. Denn wir, die wir mehrheitlich keine kleinen Kinder sind, wissen, dass es offenbar anregender ist, zu wollen als zu haben. Aber vielleicht ist das auch nur die Kehrseite desselben Selbstbetrugs. Hal in Condensa hatte zwar auch noch keine Ahnung, warum sein Vater im Jahr der Dove-Probepackung in Wahrheit den Kopf in eine speziell manipulierte Mikrowelle gesteckt haben könnte. Aber er ist ziemlich sicher, dass der Grund keine US-amerikanische Standard-Anhedonie war. Hal selbst hat seit Winzlingstagen kein intensives Innenlebengefühl mehr gehabt. Begriffe wie Lebensfreude oder Wertschätzung sind für ihn wie Variablen in erlesenen Gleichungen. Und er kann sie gut genug handhaben, um jedermann zufriedenzustellen, bis auf ihn selbst, der da drin ist, als Mensch in seiner eigenen Hülle. Aber in Wirklichkeit ist er weit robotischer als John Wayne. Eines seiner Probleme mit der Moms ist, dass Averill in Condensa ihn als Menschen, und zwar als guten Menschen, in- und auswendig zu kennen glaubt. Hal weiß, in Wirklichkeit praktisch gar nichts ist. Seine Moms Averill hört ihre eigenen Echos aus ihm heraus, glaubt aber ihn zu hören. Und das gibt Hal das einzige Gefühl, das er seit einiger Zeit bis Oberkante Unterlippe fühlt. Er ist einsam.
Interessanterweise behandeln die darstellenden Künste der millennialen USA Anhedonie und innere Leere als hip und cool. Vielleicht ist das ein Überbleibsel des von der Romantik verklärten Weltschmerzes. Vielleicht liegt es daran, dass der größte Teil der Künste hier von kultivierten, aber schwermütigen älteren Leuten produziert, aber von jüngeren Leuten konsumiert wird. Die Kunst nicht einfach nur konsumieren, sondern sie nach Hinweisen darauf absuchen, wie Coolness und Hipness gehen. Und man darf nicht vergessen, Hipness und Coolness sind für Kinder und Jugendliche gleichbedeutend damit, bewundert, akzeptiert, aufgenommen und unallein zu sein. Den sogenannten Gruppenzwang kann man vergessen. Eher geht es um Gruppengier, oder? In der spirituellen Pubertät geht uns auf, dass der große transzendentale Horror die Einsamkeit ist. Die Ausgeschlossenheit, die Einsperrung im Selbst. In diesem Alter würden wir alles dafür geben oder nehmen. Jede Maske anlegen, um zu passen, um dazuzugehören, nicht allein zu sein. Wir Jungen. Die US-amerikanischen Künste sind unser Führer zur Aufnahme, ein Leitfaden. Wir bekommen gezeigt, wie man Masken der Ernüchterung und der resignierten Ironie formt. Und das in einem Alter, wo das Gesicht noch plastisch genug ist, um jede beliebige Form anzunehmen. Und dann ist er nicht mehr wegzukriegen, der missmutige Zynismus, der uns vor schmalzigem Gefühl und unkultivierter Naivität bewahrt. auf diesem Kontinent, zumindest seit der Rekonfiguration, ist Gefühl gleichbedeutend mit Naivität. Kultivierte Betrachter haben an J.O. Incandenzas das amerikanische Jahrhundert aus der Sicht eines Pflastersteins immer seine Holzhammer-These gemocht, dass Naivität in der Theologie des millennialen Amerika die letzte wahrhaft schreckliche Sünde ist. Und da man über Sünde nur im übertragenen Sinn sprechen kann, drehte sich die dunkle Kurzpatrone von ihm selbst natürlich hauptsächlich um einen Mythos. Den seltsam hartnäckigen US-amerikanischen Mythos, nämlich Zynismus und Naivität schlössen einander aus. Hell, der leer aber nicht blöd ist, postuliert insgeheim, dass das, was sich als hippe, zynische Transzendenz des Gefühls ausgibt, in Wahrheit Furcht vor dem echten Menschsein ist. Denn ein echter Mensch, zumindest so wie er ihn begreift, ist wahrscheinlich unvermeidlich sentimental, naiv, schmalzanfällig und ganz allgemein erbärmlich. Er ist in seinem Innersten lebenslänglich infantil. Ein irgendwie nicht ganz richtig aussehendes Kleinkind, das sich Anna
klitisch über die Karte schleppt, mit großen feuchten Augen, froschweicher Haut, riesigem Schädel und schmalzigem Dummschwätz. Wirklich amerikanisch an Hell ist wahrscheinlich seine Verachtung dessen, was ihn in Wahrheit so einsam macht. Sein abscheuliches inneres Selbst, Bedürfnis- und Gefühlsinkontinent, das unter der hippen leeren Maske der Anhedonie winselt und sich windet.
Anmerkung 281. Das war eine von Hells tiefsten und profundesten Erkenntnissen, zu der er gelangt war, als er einmal im Gebläseraum verstohlen gekifft hatte. Dass wir alle uns nach etwas sehnen, ohne es zu wissen. Wie sonst ließe sich sein seltsames Gefühl erklären, dass ihm jemand fehlt, den er nie kennengelernt hat? Ohne die verallgemeinernde Abstraktion hätte das Gefühl keinen Sinn.
Das berühmte Zentralmotiv in Das amerikanische Jahrhundert aus der Sicht eines Pflastersteins ist eine schwingende Klaviersaite, allem Anschein nach ein hohes D, deren Schwingung einen ganz weichen, schlichten Soloton erzeugt. Und dann kommt ein kleiner Daumen ins Bild, ein stumpfer, feuchter, blasser und doch schmuddeliger Daumen mit verkrustetem, unrühmlichem Zeug in einer Nageldecke, klein und linienlos, definitiv der Daumen eines Kleinkinds. Und als er die Klavierseite berührt, erstirbt der hohe, weiche Ton plötzlich. Und die anschließende Stille ist entsetzlich. Später im Film sehen wir nach jeder Menge ätzenden und didaktisch-panoramischen Pflastersteinverfolgen die Klavierseite wieder. Der Daumen wird weggenommen und der hohe, weiche Ton erklingt von neuem. Extrem rein und solo, als er anschwillt, jetzt aber irgendwie mit einem verrotteten Unterton. Das eine klare, hohe D hat etwas klebrig-süßes, überreifes und vielleicht fauliges bekommen. Als die Lautstärke immer mehr zunimmt, der Ton reiner, lauter und dysphorischer wird, bis wir schon nach überraschend wenigen Sekunden des reinen, ungedämpften Tons auf die Rückkehr des Daumens hoffen und vielleicht gar um sie beten, um dem ein Ende zu machen. Hell ist noch nicht alt genug, um zu wissen, dass diese betäubte Leere nicht die schlimmste Depression ist. Dass die stumpfäugige Anhedonie nur ein Pilotfisch der Ventralflanke des wahren Raubtiers ist, des großen weißen Hais der Qual. Fachleute nennen diesen Zustand klinische Depression, Involutionsdepression oder unipolare Dysphorie. Im Gegensatz zur bloßen Unfähigkeit zu fühlen, einem Abstumpfen der Seele, ist die Raubtiersorte der Depression, die Kate Gompert immer fühlt, wenn sie das heimliche Marihuana entzieht, selbst ein Gefühl. Es hat viele Namen. Seelenqual, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung oder Vergleiche Burtons Melancholie oder Jevtuschenkos autoritativere psychotische Depression. Aber Kate Gompert, die es dort unten in den Schützengräben mit dem Ding zu tun hat, kennt es einfach als es.
Es ist ein Ausmaß an psychischem Schmerz, das mit dem uns bekannten menschlichen Leben schlechthin unvereinbar ist. Es ist ein Gefühl des radikalen und kompromisslosen Bösen, nicht nur ein Charakteristikum, sondern die Essenz der bewussten Existenz. Es ist ein Gefühl der Vergiftung, die das Selbst auf seinen fundamentalsten Ebenen durchzieht. Es ist ein Ekel der Zellen und der Seele. Es ist eine unabgestumpfte Intuition, in der die Welt voll und reich ist. Belebt, keine bloße Karte und gleichzeitig qualvoll, bösartig und feindselig gegenüber dem Selbst. Das Es zuwogt, in seine schwarzen Falten hüllt, absorbiert und um das Es gerinnt, sodass eine fast mystische Einheit mit einer Welt erlangt wird, in der jeder einzelne Bestandteil auf qualvolles Unheil für das Selbst hinausläuft. Sein emotionaler Charakter, das Gefühl, als das Gompert es beschreibt, ist wahrscheinlich weitgehend unbeschreiblich, außer als eine ausweglose Situation, in der sämtliche Alternativen, die wir mit der menschlichen Handlungsfähigkeit assoziieren, sitzen oder stehen, hasten oder rasten, sprechen oder schweigen, leben oder sterben, nicht nur unangenehm werden, sondern buchstäblich schrecklich. Es ist auch einsam in einem Ausmaß, das sich nicht vermitteln lässt. Kate Gompert hat keine Möglichkeit, einem anderen verständlich zu machen, wie sich eine klinische Depression anfühlt. Nicht einmal, wenn dieser andere selbst klinisch depressiv wäre. Denn in diesem Zustand ist man außerstande zur Empathie mit einem anderen lebenden Wesen. Auch die anhedone Unfähigkeit zur Identifikation ist ein integraler Bestandteil des Es. Wenn es einem Menschen mit physischen Schmerzen schwerfällt, seine Aufmerksamkeit etwas anderem als seinen Schmerzen zuzuwenden.
Anmerkung 282. Klammer auf. Der Hauptgrund, warum Menschen mit Schmerzen so egozentrisch und unangenehm im Umgang sind, Klammer zu.
Kann ein klinisch depressiver Mensch einen anderen oder etwas anderes gar nicht als unabhängig von dem universalen Schmerz wahrnehmen, der ihn Zelle für Zelle auffrisst. Alles ist Teil des Problems und es gibt keine Lösung. Für den Betroffenen ist es eine Ein-Mann-Hölle. Durch den autoritativen Begriff psychotische Depression fühlt sich Kate Gompert besonders einsam. Speziell durch das psychotisch. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Zwei Frauen schreien vor Schmerz. Die eine wird mit Stromschlägen gefoltert, die andere nicht. Die mit Stromschlägen gefolterte, Schreiende, ist nicht psychotisch. Ihre Schreie sind den Umständen angemessen. Die nicht gefolterte Schreiende ist dagegen psychotisch. Denn die Außenstehenden?
Die Diagnose stellen, sehen keine Elektroden und messen keine Stromstärke. Mit das Unangenehmste daran, psychotisch depressiv zu sein, auf einer Station voller psychotisch depressiver Patienten, ist die Einsicht, dass keiner von diesen wirklich psychotisch ist, dass ihre Schreie gewissen Umständen vielmehr völlig angemessen sind, zu deren besonderem Charme es gehört, für Außenstehende nicht nachweisbar zu sein. Daher die Einsamkeit. Es ist ein geschlossener Kreislauf. Der Strom wird drinnen produziert und resorbiert. Der sogenannte psychotisch-depressive, der an Suizid denkt, tut dies nicht aus, Zitat, Hoffnungslosigkeit oder der abstrakten Überlegung heraus, dass sich Soll und Haben des Lebens nicht ausgleichen und schon gar nicht, weil der Tod plötzlich reizvoll erscheint. Die Frau, in der seine unsichtbare Höllenqual ein bestimmtes unerträgliches Niveau erreicht, bringt sich aus demselben Grund um, aus dem ein eingeschlossener Mensch am Ende aus dem Fenster eines brennenden Wolkenkratzers springt. Keine voreiligen Schlüsse über Menschen, die aus den Fenstern brennender Hochhäuser springen. Ihre Angst vor dem Sturz aus großer Höhe ist noch genauso groß, wie es für Sie oder mich wäre, wenn wir am selben Fenster stünden, um die Aussicht zu genießen. Die Angst vor dem Sturz bleibt eine Konstante. Die Variable ist hier die andere Angst, die vor dem Feuer. Wenn die Flammen nah genug kommen, ist die Angst vor dem Sturz in den Tod der etwas kleinere Schrecken zweier Schrecken. Nicht der Sturz lockt an, sondern das Feuer schreckt ab. Trotzdem kann niemand unten auf dem Trottoir, der hoch sieht und "Nicht!" und "Halt durch!" brüllt, den Sprung verstehen. Nicht wirklich. Man müsste selber eingeschlossen gewesen sein und die Flammen am eigenen Leib erfahren haben, um ein Entsetzen zu verstehen, das größer ist als die Angst vor dem Fall. Aber, und so ist die Vorstellung, eine Frau in seinem Klammergriff auf den Nicht-Suizid-Vertrag verpflichten zu wollen, den ein wohlmeinendes Reha-Zentrum sie hat unterschreiben lassen, einfach grotesk. Ein solcher Vertrag ist für einen solchen Menschen nämlich nur so lange bindend, bis genau die unsichtbaren und unbeschreiblichen psychischen Umstände wieder zutage treten, die den Vertrag überhaupt erst nötig machten. Dass das wohlmeinende Personal des Reha-Zentrums seinen vorrangigen Schrecken nicht versteht, verstärkt nur die Einsamkeit des depressiven Insassen.
Im Newtoner Newton-Wellesley-Hospital hatte Kate Gombert vor 2 Jahren einen ebenfalls psychotisch-depressiven Patienten kennengelernt, einen Mann in den 50ern. Er war Bauingenieur und sein Hobby waren Modelleisenbahnen, wie die von Lionel Trains Incorporate und ähnliche, für die er unglaublich komplexe Gleis- und Rangieranlagen konstruierte, die seinen ganzen Hobbykeller ausfüllten. Seine Frau brachte ihm Fotos von Zügen, Gleis- und Weichennetzen in die geschlossene Anstalt mit, damit er sich erinnern konnte. Der Mann hatte gesagt, er litte seit 17 Jahren ununterbrochen an einer psychotischen Depression und Kate Gompert hat ihm das geglaubt. Er war gedrungen und dunkelhäutig, hatte schütteres Haar und Hände, die beim Sitzen völlig still in seinem Schoß lagen. Vor 20 Jahren war er auf einem Klecks 3-in-1 Universalöl von seinen Modelleisenbahngleisen ausgeglitten, mit dem Kopf auf den Betonboden seines Hobbykellers in Wellesley Hills geknallt und als er in der Notaufnahme wieder zu sich kam, war er über alles menschliche Maß hinaus depressiv, woran sich seither nichts geändert hatte. Er hat nie ernsthaft an Selbstmord gedacht, obwohl er gestand, sich unendlich nach dem Verlust des Bewusstseins zu sehnen. Seine Frau war liebevoll und ihm treu ergeben. Sie ging jeden Tag in die katholische Messe. Sie war sehr fromm. Auch der psychotisch-depressive ging, wenn er nicht in der Anstalt saß, jeden Tag zur Messe. Er betete um Erlösung. Er hatte noch seine Stelle und sein Hobby. Er ging regelmäßig zur Arbeit und ließ sich nur krank schreiben, wenn die unsichtbaren Qualen so schlimm wurden, dass er sich selbst nicht mehr über den Weg traute oder wenn seine Psychiater ihm vorschlugen, eine radikal neue Behandlungsform auszuprobieren. Sie hatten es schon mit Trizyklika probiert, mit MAO-Hämmern, Insulinschocks, Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmern.
Anmerkung 283. SSRIs, zu deren Vorläufern Zoloft und das vom Unglück verfolgte Prozac gehörten.
Und den neuen und nebenwirkungsfreien Quadrazyklika. Man hatte seine Hirnlappen und die affektive Matrix nach Läsionen und Narben gescannt. Nichts hatte etwas gebracht. Nicht einmal eine amperestarke Elektroschocktherapie hatte es gelindert. Das kommt manchmal vor. Manche Depressionen übersteigen die Grenzen der Medizin. Kate Gompert kriegte von dem Fall des Mannes das ständige Jaulen. Der Gedanke, dass dieser Mann zur Arbeit und zur Messe gehen und Tag für Tag für Tag miniaturisierte Eisenbahnnetze konstruieren konnte, wenn er sich auch nur annähernd so fühlte, wie sich Kate Gompert auf jener
Station fühlte, überstieg ihr Vorstellungsvermögen. Rational, spirituell wusste sie, dass dieser Mann und seine Frau einen Mut haben mussten, der von keiner bekannten Muttabelle mehr zu erfassen war. Aber Kate Gompert spürte in ihrer vergifteten Seele nur ein lähmendes Entsetzen bei der Vorstellung, wie dieser gedrungene Mann mit dem stumpfen Blick in der Stille seines holzgetäfelten Hobbykellers langsam und sorgfältig Spielzeuggleise verlegte und die Stille nur vom Einölen, Einrasten und Verlegen der zusammengesteckten Gleiselemente durchbrochen wurde, während der Mann einen Kopf voller Gift und Würmer hatte und jede Zelle seines Körpers nach Erlösung von den Flammen schrie, vor denen ihn niemand schützen, die niemand auch nur sehen konnte. Der permanent psychotisch-depressive wurde schließlich in ein Institut auf Long Island überwiesen und für eine radikal neue Art der Psychochirurgie evaluiert, wo einem angeblich das ganze limbische System herausgerissen wurde, der Teil des Gehirns, in dem Emotionen und Triebverhalten entstehen. Der kühnste Traum des Mannes war die Anhedonie, die vollständige psychische Betäubung, das heißt der Tod im Leben. Die Aussicht auf die radikale Psychochirurgie war die baumelnde Karotte, die, wie Kate vermutete, seinem Leben noch so viel Sinn gab, dass er sich mit von den Flammen wahrscheinlich versenkten und Brandblasen übersäten Fingerspitzen am Fensterbrett festklammern konnte. Das und seine Frau. Er schien seine Frau inbrünstig zu lieben und sie erwiderte seine Liebe. Jeden Abend ging er ins Bett, umarmte sie und flehte um ein Ende des Ganzen, während sie betete oder diese fromme Sache mit den Perlen machte. Das Paar hatte die Adresse von Kate Gomperts Mutter bekommen und Kate in den letzten beiden Jahren Weihnachtskarten geschickt. Mr. und Mrs. Ernest Feaster aus Wellesley Hills, Massachusetts, sie nahmen sie in ihre Gebete auf und wünschten ihr alle erdenkliche Freude. Kate Gompert weiß nicht, ob Mr. Ernest Feaster das limbische System herausgerissen worden ist oder nicht, ob er die Anhedonie erreicht hat. Die Weihnachtskarten zeigten schauderhafte kleine Wasserfarbenbilder von Lokomotiven. Sie konnte es auch in ihren besten Zeiten kaum ertragen, an sie zu denken, und die Gegenwart war nicht ihre beste Zeit.